Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahrern. Wir bewerten die besten Fahrer aus der vergangenen Saison 2024 und nehmen da als Datengrundlage unsere Fahrernoten aus jedem einzelnen der 24 Rennen. Da haben wir ja, wer uns länger schon zuschaut und zuhört, jedes Rennwochenende eine Fahrernoten-Episode, wo wir ganz genau aufschlüsseln, warum wir wen gut oder schlecht bewertet haben. Und jetzt hört und seht ihr das Ergebnis von allem. Dave, bist du fertig und bereit?
Ich bin total bereit. Lass uns loslegen. Ja, die Frage ist, wer wird im Kreisfahren-Champion 2024?
Oh ja.
Deckt sich unsere Endtabelle dann tatsächlich mit der Punktetabelle der Fahrerwertung? Schauen wir mal. Damit ihr kurz einen Einblick habt, wie wir hier vorgehen, falls ihr noch nie eine Episode gehört oder gesehen habt, wo wir die Fahrer bewerten, das machen wir nach jedem Rennen, wie Sebastian eingangs gesagt hat. Wir nehmen uns da wirklich alle 20 Piloten vor, gehen ihr Rennwochenende durch, bewerten die Qualifying-Leistung, die Rennleistung, gucken auf besondere Ereignisse, wenn es ein Sprintwochenende war, wie sind sie da gefahren, und dann vergeben wir eine Note zwischen 1 und 10. So ist das für gewöhnlich.
10 natürlich die beste, 1 die schlechteste.
So ist es.
Genau.
Diese Punkte werden dann übers Jahr hinweg addiert und am Ende des Tages haben wir natürlich, um das fair zu halten, durch die Anzahl der Rennen geteilt, die der Pilot bestritten hat. Es hat ja nicht jeder Pilot alle 24 Rennen gefahren in diesem Jahr. Das werden wir an gegebener Stelle dann auch noch anmerken, wo das eben zutrifft. Und die Gesamtpunktzahl teilen wir nicht nur durch die Anzahl der Rennen, sondern auch noch durch zwei. Wir bewerten ja beide. Und am Ende kommt dann ein Durchschnittswert raus. Der liegt auch natürlich zwischen 1 und 10 in irgendeiner Weise. Und aus diesem Durchschnittswert ergibt sich jetzt eine Endtabelle und die wollen wir heute mit euch durchgehen.
Genau.
Wenn ihr Lust habt, bleibt ein bisschen dabei. Es ist sehr spannend und mal gucken,
ja, wer es denn macht am Ende. Die Durchschnittswertung sozusagen von unseren beiden Wertungen, deswegen auch am Ende dann nochmal durch zwei geteilt. Also ihr werdet
gleich sehen,
was das Ganze zu bedeuten hat. Bevor wir loslegen mit den Stammfahrern, sagen wir mal, es gab ja einige Rookies und Ersatzfahrer sozusagen, namentlich waren das Oliver Behrmann, Liam Lawson, Franco Colapinto und Jack Doohan, und die haben sehr unterschiedlich viele Rennen bestritten. Und zwar der gute Jack Doohan hat ja hinten raus gerade noch so das letzte Rennen bestreiten dürfen, da hat er sich sehr gefreut. Franco Colapinto hat derer gleich 9 gefahren, ist damit der Rekordhalter dieser Rookies. Liam Lawson, der hat 6 Rennen gefahren, Oliver Behrmann 3. Und wie ihr im Podcast nicht, aber im YouTube-Video sehen könnt, blenden wir euch auch gerade ein, was die für Punkte insgesamt bekommen haben von uns und was die Durchschnittswertung ist. Und da sehen wir Jack Doohan. Natürlich hat er nur ein Rennen gefahren, aber sagen wir mal so, wenn er so gefahren wäre wie Franco Colapinto in den ersten 2 Rennen, dann wäre er der Champion gewesen, zumindest von der Durchschnittspunktzahl. Leider hat er beim Saisonfinale da natürlich, was heißt natürlich, hat er leider nichts, vielleicht die Höhe seines Schaffens irgendwie erreicht. Vielleicht reicht es auch nicht für viel mehr, man weiß es nicht. Es war natürlich viel zu wenig, um es wirklich seriös bewerten zu können im Formel-1-Kontext. Aber Fakt ist, er hat ein recht durchschnittliches Rennen abgeliefert, hat auch keinen großen Fehler gemacht, das muss man ihm auch zugute halten. Dementsprechend ist er aber auf der Liste nur Letzter. Franco Colapinto überraschenderweise
mit einer Durchschnittswertung von 4,5. Das darfst du gerne dazu sagen.
Ja. Franco Colapinto, lieber Dave.
Ja, der ist Dritter in dieser kleinen Reservistenliste. Hat eine Durchschnittswertung von 6,33 erreicht am Ende. Du hast gesagt, er hat 9 Rennen bestritten insgesamt. Hat dann natürlich den geschassten Logan Sargeant ersetzt bei Williams. Und hat erstmal wirklich für Furore gesorgt. Er ist die ersten 3-4 Rennen ganz großartig gefahren, hat da direkt die Aufmerksamkeit anderer Teams auf sich gelenkt und geweckt. Er war bei Red Bull im Gespräch, bei Alpine im Gespräch, wurde da sehr hoch gehandelt, hat in Argentinien auch wirklich für einen Boom gesorgt. Da sind dann nach Brasilien und nach Mexiko, glaube ich, und nach Austin ganz viele Argentinier gereist, um sich ihren neuen, frischen Helden anzugucken. Ganz tolle Geschichte insgesamt. Es lief leider dann hinten raus nicht so gut für ihn. Wir wissen die Geschichte, Williams hatte dann zunehmend Probleme, überhaupt noch irgendwie Ersatzteile ans Auto zu kriegen. Er ist dann wirklich, genau wie Alex Albon natürlich auch, mit einem total zusammen geflickten Auto irgendwie rumgefahren. hat auch da nochmal den ein oder anderen heftigen Unfall erlebt. Hat sich natürlich alles auf unsere Bewertung auch ausgewirkt, ja, und um die geht es ja heute hier. Letztendlich hat er in den 9 Rennen, die er gefahren ist, 114 Punkte holen können insgesamt. Wie gesagt, geteilt durch die 9 Rennen, geteilt durch uns beide, kommen wir da auf einen Wert von 6,33 am Ende. Das ermöglicht ihm, naja, immerhin den vorletzten Platz in der Liste der Reservisten. Vor ihm liegt zum Beispiel Liam Lawson.
Liam Lawson, der hat 3 Rennen weniger gefahren und ist im Schnitt aber etwas besser gemacht. Vor allem, man muss noch kurz im Nebensatz zu Colapinto ergänzen, der hatte natürlich extreme Höhen, aber dann eben auch die krassen Tiefen, wo er das Auto zerlegt hat. Man muss fairerweise auch sagen, es waren teilweise extreme Bedingungen in Brasilien. Zum Beispiel war es ja eigentlich auch vor allem Alex Albon, der das Auto da wesentlich schwerer zerstört hat. Aber man merkt schon, also es war nicht immer ganz einfach. Ja, in Las Vegas hat er ja, ich weiß gar nicht mal, in welcher Situation, in welcher Session das war. Ich glaube, es war ein FP3. Also ich sage, erinnere mich nicht mehr so gut. Auf jeden Fall in Las Vegas, wo er das Auto relativ spektakulär dann in der Mauer zerlegt hat und auch froh sein konnte, dass er da eben nicht selber irgendwie Probleme bekommen hat, körperlicher Natur. Ja, aber wie gesagt, sehr viel Licht, sehr viel Schatten. Normal, aber auch für einen Rookie. Bei Liam Lawson, der hat, wie gesagt, da rein weniger gefahren, ist aber insgesamt konstanter gewesen. Mit weniger Ausreißer nach oben, nach unten. Was wir auch schon mal sagen können, wir werden später, wenn es dann um den lieben Yuki Tsunoda geht, den bewerten wir, der ist natürlich da ja auch Stammfahrer bei den Racing Bulls und eventuell ja Nachfolger von Perez. Aktuelle Gerüchtelage zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, kann jede Sekunde sozusagen offiziell von Red Bull gemacht werden. Soll ja angeblich Lawson für 25 dann Perez ersetzen. Perez scheint jetzt dann wirklich raus zu sein. Wir, oder zumindest ich, bin der Meinung, die Punkte geben das nicht ganz her, aber da gehen wir dann später mit den Yuki Tsunoda abfrühstücken da ein bisschen genauer drauf ein. Also 6,41 im Schnitt für Liam Lawson, was ja alles andere als schlecht ist, sogar leicht überdurchschnittlich. Und Spitzenreiter in unserer Aushilfsfahrer, also es ist eigentlich schade, dass man das sind ja immer noch Elitefahrer und auch so junge, also ja. Wahnsinn. Behrmann ist einer der jüngsten im Bunde und hat es wahnsinnig gut gemacht, Dave.
Nennen wir es doch die unverhofft kommt oft Liste.
Ja.
Ich denke, von den 4 hätte keiner damit gerechnet, wirklich Rennen zu fahren dieses Jahr in der Formel 1. Und doch haben sie es alle geschafft, und das nicht zu knapp. Olli Behrmann war tatsächlich der Erste, der da eingreifen durfte. In Saudi-Arabien schon. Ich meine, das war das zweite Rennen des Jahres sogar schon. Genau.
Für Carlos Sainz.
Genau, Carlos Sainz hatte da einen Blinddarm. Konnte zwar noch am Freitag fahren, aber unter Schmerzen. Und ja, dann schon gemerkt, es geht nicht so richtig gut. Man hat dann relativ spontan den Olli Behrmann aus dem Formel-2-Auto ins Formel-1-Auto gesetzt bei Ferrari. Und wir haben es damals ja auch wirklich ausgiebig besprochen, auf einer der schwersten und schnellsten Strecken überhaupt. In einem Auto ist er da rumgefahren, das er noch gar nicht kannte de facto. Ja. Bestenfalls aus einem Simulator ist er dann ein paar Runden gefahren. Er hat seine Sache hervorragend gemacht. Er hätte es fast ins Q3 geschafft. Er hat dann im Rennen auch Punkte geholt, ist, glaube ich, 7. geworden am Ende oder so. Absolut beeindruckende Leistung. Er durfte dann 2 Rennen noch für Haas fahren. Einmal war Kevin Magnussen krank, da hat er ihn ersetzt. Und einmal hatte Kevin Magnussen tatsächlich die Weltpremiere und hat sich da den Strafpunktekatalog so voll gemacht, dass er wirklich ein Rennen aussetzen musste. In beiden Fällen war Olli Behrmann wieder zur Stelle, hat da 2 Rennwochenenden, sogar ein Sprintwochenende im Haas bestritten, hat seine Sache da auch sehr gut gemacht. Insgesamt 3 Rennen, 50 Punkte, macht einen Schnitt von 8,33. Und so viel kann ich euch verraten, das ist einer der besten Durchschnittswerte überhaupt. Ja, also hätten wir ihn da mitgewertet mit allen anderen, wäre er, glaube ich, unter den Top 5.
Sehr weit vorne gelandet,
also,
auf jeden Fall.
Richtig, richtig gut. 3 Rennen sind jetzt natürlich noch eine relativ dünne Datenlage, deswegen haben wir die Kollegen, die wirklich Ersatzpiloten waren in diesem Jahr, aus der richtigen Wertung mal rausgenommen und
eventuell sogar nahe den 9 bekommen, wenn er nur 3 die ersten 3 Rennen gefahren wäre,
dieses
Jahr gefahren ist. Ja.
Genau, also bei Colapinto sah der Wert ähnlich gut aus wie bei Olli Behrmann. Sagen wir es mal so, Olli Behrmann hatte noch nicht genug Chancen, auch wirklich ein schlechtes Wochenende zu haben.
Ja, so kann man es auch sehen.
Schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall nächstes Jahr Stammfahrer bei Haas. Da werden wir ihn wahrscheinlich 24 Rennwochenenden lang erleben. Mal gucken, auf was für eine Wertung er dann kommt.
Und damit springen wir jetzt zu unseren Stammfahrern. Und wir haben da natürlich insgesamt 20 an der Zahl. Wir fangen an natürlich von hinten, die Plätze 20 bis 11. Und ja, Wie gesagt, es lohnt sich, wenn ihr gerade bei solchen Folgen mal bei uns auf dem YouTube-Kanal reinschaut, wenn ihr den Podcast nur hört, denn da seht ihr auch das Ganze schön vor euch. Versuchen natürlich, das alles so aufzubereiten, dass ihr das dann auch gut mitbekommt. Also, wir fangen an. Platz 20, Logan Sargent. Wundert euch jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Der hat es ja nicht bis zum Ende der Saison geschafft und der war ja eigentlich ja jetzt in seiner zweiten Formel-1-Saison, die er fährt, von vorne bis hinten irgendwie dann immer so ein bisschen mit einem immer größer werdenden Fragezeichen versehen, bis dann sogar der eigene Teamchef ihn dann auch öffentlich nicht mehr die Rückendeckung gegeben hat. Und ab da war dann klar, so, der wird wahrscheinlich die Saison nicht überstehen und so ist es dann auch gekommen. 142 ja. Punkte haben ihm insgesamt gegeben. Der ist 14 Rennen gefahren, also 10 Rennen vor Schluss, musste er dann die Segel streichen, gezwungenermaßen, und hat magere 5,07 Punkte aus der ganzen Geschichte rausgezogen. Ja, sehr oft unter 5 Punkten auch von uns bekommen, weil er einfach öfters mal von der Strecke geflogen ist, zu viele Fehler gemacht hat. Und wenn er dann doch mal ins Ziel gekommen ist, was ja auch nicht so selten war, aber zu selten, dann halt leider meistens auch weit hinter Alex Albon und weit von den Punkten entfernt. Und Alex Albon hat oft gezeigt, dass, naja, zumindest wenn man ein richtig guter Fahrer ist und top in Form ist, dass man es dann schon in Punktnähe zwischenzeitlich schaffen konnte mit dem Williams.
Ja, das Glück war ihm nicht ganz besonnen. Vielleicht war die Formel 1 für Logan Sargent einfach wirklich eine kleine Nummer zu groß. Vielleicht war er von der Entwicklung einfach noch nicht so weit. Schade, sei es drum, das ist ein hartes Geschäft und entsprechend nur 14 Rennen dabei in diesem Jahr. Jean Gagneux war 24 Rennen dabei, die ganze Saison, erst der nächste Pilot. Und so viel sage ich übrigens verraten, Logan Sargent und Jean Gagneux sind nur 2 von 4 Piloten, bei denen am Ende bei der Durchschnittswertung eine 5 vorne dran steht. Also wer die anderen 2 Piloten sind, sagen wir euch gleich, das ist einigermaßen überraschend. Zu Jean Gagneux kann man aber auch nicht viel sagen, er war oft wirklich weit hinten. Es gab Rennwochenenden, da hatten wir wirklich das ein oder andere Fragezeichen, ob er denn überhaupt Formel 1 tauglich ist, so insgesamt betrachtet. Aber man muss sagen, je besser das Auto wurde, und es gab ja dann auch ab Austin zaghafte Fortschritte bei Sauber, desto besser wurde auch der Chinese. Und er hat dann tatsächlich als einziger der beiden Sauber-Piloten noch Punkte holen können.
Hab ich sehr gefreut.
In Katar. Das hat mich auch unheimlich gefreut. Mich hätte es für Bottas auch gefreut. Ja. Mich hätte es für beide gefreut, weil es beide am Ende des Tages doch verdient haben. Trotzdem, in Summe war es keine großartige Saison. Die Highlights bei Jean Gagneux waren zu spärlich. Daher 5,12 die Durchschnittswertung am Ende der Saison und der 19. Platz der regulären Piloten.
Einen Satz möchte ich auch sagen, und zwar gerne. Bei Joe hatte ich das Gefühl, dass er einerseits im Auto weniger gut zurechtgekommen ist als Bottas. Das hat man deutlich gesehen, dass er da einfach fast jedes Rennen deutlich unterperformt hat, vor allem im Qualifying. Auch wenn das Auto natürlich Prinzip 2021 der 24-Saison-Rennen wirklich fast nichts hergegeben hat und man wirklich nur sich gegenseitig duellieren konnte. Aber da war er meistens dann klarer Zweiter im Vergleich zu Bottas. Wie du schon richtig gesagt hast, als das Auto dann besser funktioniert hat, da war er aber auch direkt zur Stelle. Und die 2 Saisons vorher, da war er ja immer auf einem Level mit seinen Teamkollegen. Ob das jetzt Bottas war oder Giovinazzi, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und er ist ja dann am Ende auch sehr optimistisch gewesen, dass er dann übernächstes Jahr vielleicht wieder dabei ist. So, Platz 18, Lance Stroll, der, ja, würde ich sagen, ewiges Sorgenkind irgendwie. Gar nicht mal so untalentiert, zeigt es sehr selten, wenn dann aber teilweise auch wirklich überraschend gut und kompetitiv, auch selbst mit Alonso und Vettel hat er sich teilweise gute Duelle geliefert, aber halt sehr selten. 5,25 Punkte hat er nur im Schnitt von uns bekommen in der Wertung, also bei der 0 von 10 Wertung, die wir vergeben. 252 Punkte in
Summe.
In Summe, genau. Auch er hat alle 24 Rennen gefahren. Wie gesagt, also das macht jetzt keinen Unterschied für die Durchschnittswertung. Das wird ja dann bei uns dann immer durch die Anzahl der Rennen geteilt. Er wird seinen Sitz wahrscheinlich vorerst zumindest mal noch sicher haben. Zumindest denke ich mal bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Aston Martin so stark ist, dass er dann auch wirklich liefern muss und es keine Ausreden geben mehr kann, wo man sich hinterm Auto vielleicht verstecken könnte. Wenn Adrian Newey dann spätestens 26 wahrscheinlich, so wie er es oft schafft, dann ein sehr konkurrenzfähiges Auto bauen lässt, dann könnte es eng werden für den Kollegen Stroll.
Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, was wir da noch sehen. Aber ich muss bei Stroll natürlich sagen, er hatte auch dieses Jahr wirkliche Lowlights dabei.
Ja.
In China, als Daniel Ricciardo einfach komplett ins Auto gefahren ist, hinterm Safety Car irgendwie, und es dann noch auf Ricciardo schieben wollte, so, ey, warum bremst der denn vor mir so? Ja, warum A, hältst du keinen Abstand oder guckst, was der Vordermann macht? Und grundsätzlich gilt ja immer, ne, wer hinten auffährt, ist schuld. Dann natürlich diese Slapstick-Einlage in Brasilien ist uns allen noch in guter Erinnerung, als er auch auf der Einführungsrunde sich weggedreht hat und dann probiert hat, durchs Kiesbett zu fahren mit einem Formel-1-Auto.
Hervorragende Idee. Kann ja mal funktionieren.
Ja, also Highlights gab es wirklich sehr, sehr wenige dieses Jahr von Lance Stroll, und er muss sich unbedingt steigern nächstes Jahr. Wenn er da irgendwas noch rechtfertigen will, es sieht irgendwie düster aus. Das war kein gutes Jahr. Aber kommen wir zum nächsten Kameraden, dass auch er da hinten rumgurkt und auch er mit einer Durchschnittswertung von, das kann ich schon mal spoilern, 5,50 Punkten auf Rang 17 liegt, ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Wir reden natürlich von Sergio Perez. Der ist bei uns tatsächlich auf Rang 17 gelandet in der Jahresendwertung. 24 Rennen ist er gefahren, 264 Punkte insgesamt nur geholt. Wie gesagt, macht in Summe dann 5,5 im Durchschnitt. Richtig schlecht. Sowohl Stroll als auch Perez, dass die da so weit hinten rumgurken, ist ein Trauerspiel. Ja, so weit hinten in unserer Tabelle, auch relativ weit hinten natürlich in der realen Fahrerwertung am Ende des Jahres.
Und auch mit den größten Unterschied zu ihren Teamkollegen jeweils. Ich glaube, es sind die beiden mit den größten Unterschieden generell.
Ja, also vielleicht Perez definitiv der größte Unterschied ever. Ja.
Ja.
Die Diskrepanz ist richtig, richtig übel. Zu Sergio Perez haben wir sowieso schon so viel gequatscht in den letzten Episoden, dass sein Platz jetzt sehr akut gefährdet ist, hast du ja schon angedeutet, Sebastian. Mal gucken, ob wir ihn dann noch in der Formel 1 sehen nächstes Jahr oder überhaupt nochmal. Bitter. Ich finde es immer noch bitter, ja. Es ist eigentlich ein so guter Pilot, so sympathisch auch immer gewesen. Großartige Resultate erzielt bei Force India früher, an der Seite von Nico Hülkenberg. Die zwei waren ein richtig gutes Duo. Aber irgendwie lief es in den letzten ein, zwei Jahren gar nicht mehr für Perez. Und ja, das Endergebnis ist leider auch bei uns ein nur 17. Platz. Sprechen wir doch mal über den Kameraden auf Platz 16.
Bei Perez, das ist einer der wenigen Fahrer, wo ich tatsächlich sehr interessiert eine Biografie lesen würde, wenn es rauskommt. Weil da könnte ich mir vorstellen, kommt dann vielleicht ein bisschen was ans Tageslicht. Vielleicht, was ihn auch psychisch irgendwie bedrückt. Ich kann mir das anders eigentlich nicht erklären. Ja, aber wir springen zu Valtteri Bottas. Der ist mir höchst sympathisch, auch eigentlich grundsätzlich wie Perez. Bei ihm kann man aber dann auch eher das Auto verantwortlich machen. Nichtsdestotrotz ist es halt genauso wie bei Zhou Guanyu sehr, sehr schwierig gewesen. Er hat aber, und das sind wir beim ersten Fahrer, der die 6 Punkte und zwar gerade noch so geschafft hat, 6,00 ist seine Durchschnittswertung bei uns. 288 Punkte haben wir ihm insgesamt gegeben und auch er ist 24 Rennen gefahren diese Saison. Er hat eigentlich dauerhaft Joe outperformed, bis es dann endlich soweit war und der Sauber dann punktefähig war. Ja. Und dann war Joe der Erste, der sich die Punkte gekrallt hat. Bottas ab da sozusagen mit Pech im Rennen auch teilweise. Natürlich dann beim Saisonfinale vor allem, als er sich super qualifiziert hat, in Q3 gekommen ist, gezeigt hat, dass er es noch drauf hat, wenn er das richtige Auto hat. Und dann im Rennen, ist er ausgeschieden aufgrund auch eigener Fehler, muss man sagen. Passt also alles so ein bisschen rein. Es war keine ruhmreiche Saison für ihn. Meistens war das Auto schuld. Bisschen Pech war dabei und er ist auch nicht ganz aus der Schuld zu nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist ja auf Social Media einer der Könige sozusagen, einer der unterhaltsamsten Fahrer überhaupt im Grid. Macht immer wieder Spaß. Ich habe mir seinen Pullover, den er jetzt auch rausbringt oder rausgebracht hat, den Limitierten auch geholt. Da geht er auch ein bisschen an Charity irgendwie drauf. Dachte mir, komm, der ist mir so sympathisch, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf, ihn auch mal in der Formel 1 zu sehen, Dave. Der Traum ist noch nicht ausgeträumt.
Denke nicht. Also die Gerüchte halten sie ja hartnäckig, dass er bei Mercedes wahrscheinlich als Test- und Reservepilot andockt, auch als Lebensversicherung für Toto Wolff, falls es dieses Experiment mit Antonelli doch komplett in die Hose gehen sollte. Dann hat er mit Bottas auf jeden Fall jemanden in der Hinterhand, der auf jeden Fall auf Knopfdruck potenziell liefern kann, sofern das Auto läuft. Ja, darauf kann man sich, denke ich, schon verlassen. Es ist noch nicht offiziell. Warten wir mal ab, was wirklich passiert. Aber die Chancen stehen gut, denke ich. Dass wir den nächsten Piloten in der Formel 1 definitiv noch länger sehen, steht fest. Es geht um Esteban Ocon. Der wird im kommenden Jahr ja, im Haas fahren, neben Olli Bärmann. Das wird ein spannendes Duo. Bei uns in der Jahresendabrechnung liegt Esteban Ocon auf Platz 15. Er hat nur 23 Runden bestritten. Ihr erinnert euch, das letzte Rennen in Abu Dhabi durfte er nicht mehr fahren. Da gab es irgendwie einen bisschen merkwürdigen Konflikt mit seiner Mannschaft. Ganz grundsätzlich ist diese Ehe da irgendwie sehr unglücklich auseinandergegangen. Wenn man bedenkt, dass Ocon wirklich der Top-Pilot bei Alpine war über die Jahre hinweg, denen es das Team überhaupt gab unter dem Namen. Er hat den einzigen Sieg geholt. Er war auf dem Podium in Monaco und jetzt in Brasilien natürlich auch in diesem Jahr nochmal. Also die großen Highlights der Alpine-Mannschaft gehören eigentlich alle Esteban Ocon, muss man fairerweise so sagen. Er ist sicher kein leichter Charakter, das wissen wir. Trotzdem schade, dass man ihn da so unrühmlich hat gehen und ziehen lassen. Bitter. Trotzdem, 23 Rennen, wie gesagt, hat er bestritten. 298 Punkte hat er in unserer Wertung geholt. Macht im Schnitt 6,47 und Rang 15.
Ja, und damit sind wir bei Rang 14 angekommen und beim zweiten Fahrer außer Logan Sargeant in dieser Auflistung, der nicht alle Rennen gefahren hat. Na, Moment, er ist letzter jetzt gerade, Ocon war ja auch, genau, ja. Der dritte. Hm. 18 Rennen waren es bei Daniel Ricciardo. Wir haben ihm 234 Punkte insgesamt gegeben, wohlgemerkt, ne, nicht, dass ihr irgendwie durcheinander kommt, das sind nicht die bis zu 25 Punkte, die man für einen Rennsieg schafft, sondern hier geht es um die Fahrerwertungen 0 bis 10, 10 das Beste und er hat eine Durchschnittswertung bei uns bekommen. Durchschnittswertung sowohl von Dave als auch von mir sozusagen, die Durchschnittswertung insgesamt 6,50 und das ist gar nicht mal so schlecht. Also bei uns, müsst ihr auch immer wissen, bei uns 6 Punkte ist solide, keine Highlights, keine Lowlights und er ist dann sozusagen leicht überdurchschnittlich, aber das reicht natürlich nicht, vor allem, weil er ist ja in die Saison gestartet, war auch ein bisschen unverhofft, dass er da wieder zurückgekommen ist, aber mit Hoffnungen dann perspektivisch 2025 oder vielleicht sogar 24, ursprünglich war das ja auch nicht so sicher, im großen Red Bull-Team wieder anzudocken, weil ja Perez schon die gesamte Saison, auch schon Ende letzter Saison gewackelt hat. Also der ist ja also so angezählt, da würde ein Boxen, würde der irgendwie 11 Runden durch den Ring taumeln und keiner wüsste, warum der noch steht. Ja, also würde dann immer wieder ins Leere schlagen und sich dann einreden lassen, das wird schon wieder was und Runde um Runde dann
Lucky Punch.
Genau, aber den hat's.
Warten auf den Lucky Punch.
Hat's so bei Daniel Ricciardo nicht gegeben. Bisschen schade, seine Formel 1-Karriere wird jetzt mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit vorbei sein. Ich sehe, er ist noch eine sehr beliebte Werbefigur, macht sich jetzt auch gerade mit seiner Modelinie sehr umtriebig. Enchanté heißt sie, da ist er jetzt gerade mit Feuer und Flamme dabei und bewirbt ja auch seinen Social Media Kanälen. Aber mit Formel 1-Rennen wird er erstmal nichts mehr am Hut haben, wahrscheinlich auch, ja, wird es das gewesen sein. Seine Leistung war nicht schlecht, selten wirklich Ausreißer nach unten, aber er hat halt aus dem zugegebenermaßen auch nicht top laufenden Racing Bull sehr wenig rauskitzeln können, was irgendwie mehr irgendwie zu versprechen scheint. Da war Yuki Tsunoda teilweise deutlich, deutlich besser unterwegs. Wobei ich sagen muss, Yuki Tsunoda, der hat halt auch ein bisschen mehr Auf und Abs gehabt, da werden wir gleich drüber reden. Vielleicht, wenn du noch deine Two Cents zu Daniel Ricciardo geben willst, den haben wir ja beide eigentlich, an den haben wir schon ein bisschen nachgefressen. Er ist ja ein sympathischer Kerl, ich glaube, da wird uns niemand irgendwie absolut das absprechen. Das sehen, glaube ich, die meisten von euch auch so.
Absolut, ein richtig cooler Typ. Wertvoll für die Formel 1 insgesamt, ja. Eine frohe Natur sozusagen, die allen Spaß gemacht hat. Aber genau wie sein, Platznachbar Esteban Ocon, sage ich mal, war auch vor allem der Abschied von Daniel Ricciardo sehr unrühmlich in Singapur, als irgendwie alle wussten, es wird sein letztes Rennen und keiner durfte es aber sagen. Irgendwie alle haben sich da so drumherum gewunden. Tatsächlich mittlerweile habe ich ein paar Stimmen gehört, dass es wohl auf seinen eigenen Wunsch auch hin so gelaufen ist damals. Also er wollte nicht kommunizieren, dass es sein letztes Rennen ist, weil er irgendwie immer noch bis zur letzten Sekunde dran geglaubt hat, dass er jetzt dann wirklich diesen Lucky Punch landet, über den wir gerade geredet haben. Und dass dann alles auf einmal sich wieder fügt und gut läuft. Das war richtig schmerzhaft anzusehen, dieses Wochenende. Und irgendwie auch ein sehr, sehr unrühmliches Ende einer eigentlich sehr guten, großartigen Formel-1-Karriere. Ja. Schade, aber so ist es eben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, auch hier gilt wieder die Devise, Formel 1 ist ein knallhartes Geschäft. So kann es da gehen. Dass es ein knallhartes Geschäft ist, wird auch unser nächster Freund hier bestätigen können. Yuki Tsunoda auf Rang 13. Scheint ja durchs Raster zu fallen gerade bei Red Bull, wie man so hört. Ja, die Gerüchte, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet. Perez soll raus sein, Liam Lawson soll ins große Team neben Max Verstappen aufrücken. Wer mal wieder durch den Rost fällt, ist dann Yuki Tsunoda. Bitte, ja, auch ein Stück weit unverständlich aus unserer Sicht heraus, weil wir wirklich der Meinung sind, und da sind wir nicht die Einzigen, es gibt quer durchs Paddock auch wirklich ausgewiesene Experten. Auch sein Teamchef, Laurent Mekis zum Beispiel, ist einer davon. Die attestieren dem Japaner großartige Leistungen, auch eine sehr gute Entwicklung. Er durfte ja Red Bull fahren beim Reifentest in Abu Dhabi dann nach dem Rennwochenende. Auch da hat er sich wohl sehr gut geschlagen. Trotzdem reicht's wohl nicht. Und wenn wir auf die Wertung gucken, finde ich es nämlich einigermaßen sympathisch und merkwürdig gleichermaßen. Ja, wir haben jetzt gerade über Daniel Ricciardo gesprochen, dass er auch so Höhen und Tiefen hatte. Und irgendwie kann man verstehen, dass es dafür nicht weitergeht. Yuki Tsunoda hatte bei uns tatsächlich am Ende genau die gleiche Durchschnittswertung wie Daniel Ricciardo. 6,50 Punkte nämlich. Yuki Tsunoda ist allerdings die volle Saison gefahren, 24 Rennen, hat dort eben 312 Punkte bei unseren Episoden gesammelt, wo wir die Fahrernoten vergeben haben. Unterm Strich zeigt es wohl, dass auch wirklich das Auto sehr launisch war, aber dass auch Yuki Tsunoda nicht immer das Optimum aus dem Auto geholt hat. Wir haben weiter vorne noch den ein oder anderen Piloten, der auch in einem schlechten Auto saß, aber sehr regelmäßig sehr viel mehr rausholen konnte. Das ist Yuki Tsunoda noch nicht gelungen, nicht in diesem Jahr. Deswegen ist er auf Rang 13 mit einer Durchschnittswertung von 6,5.
Eine Ergänzung noch zu Tsunoda. Gerne. Der hatte ja vor allem im ersten Saisondrittel teilweise wirklich zu den besten Fahrern im Grid gehört. Das haben unsere Wertungen auch gezeigt. Und dann kam die Vertragsverlängerung. Jetzt denkt man sich, was ist denn jetzt? Vertragsverlängerung ist doch eigentlich eine schöne Sache. Naja, aber wenn ihr dann seit Jahren jetzt versucht, in das große Team aufzusteigen und ihr immer wieder sozusagen gesagt bekommt, beweis dich mal, werd besser, entwickel dich weiter und dann kriegst du deine Chance. Und dann wird der Vertrag mit dem Rookie-Team sozusagen, mit dem Youngster-Team verlängert. Was durch die Blume nichts anderes heißt, als dass du nicht zu Red Bull wechseln wirst so schnell. Das ist natürlich dann auch sehr schädlich für die Motivation. Und wirklich just danach, nachdem er verlängert hatte, nachdem das klar war, da ist auch ein Dip in seiner Leistung dann zu sehen gewesen. Und das nicht zu knapp. Man muss aber auch sagen, dass die Racing Bull Autos auch sehr schwankend waren, was die Konkurrenzfähigkeiten der Saison angeht, das kam noch dazu. Und natürlich hat er auch noch das ein oder andere Rennen gehabt, wo er dann teilweise auch unverschuldet aufgeben musste. Ich glaube, ein oder zwei sogar, wo er sogar schon am Start irgendwie dann die Segel streichen musste. Also da
in Abu Dhabi hat er den Start komplett zum Beispiel vergurkt, leider.
Ja, genau. Und aber es gab davor, ich weiß gar nicht mehr, welches Rennen war, wo er glaube ich, schon irgendwie vor der Einführungsrunde dann irgendwie aufgeben musste, bilde ich mir ein. Also es war auf jeden Fall nicht
so. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war.
Kann auch sein, aber das waren definitiv ein paar dabei. Egal, wir springen jetzt zu Kevin Magnussen. Der hat 6,65 Punkte im Schnitt bekommen von uns, ist 22 Rennen gefahren, du hast das ja vorhin auch schon erzählt. Er musste einmal krankheitsbedingt aussetzen und einmal, weil er zu rüpelhaft gefahren ist sozusagen und sich seine Strafpunktekartei so vollgestoppt hat, dass er eben dann ein Rennen Pause machen musste, gezwungenermaßen.
Die beliebten Punkte in Danish Flensburg.
Dynamite trifft er aber eben dann wirklich zu, das ist ja so ein geflügeltes Wort. Er ist wirklich einer, der sprichwörtlich eben mit dem Wikinger-Schwert im Dreizack im Morgenstern irgendwie zwischen den Zähnen durchs Grid prügt und teilweise aber auch, muss man sagen, nicht eigensinnig, sondern er hat da auch teilweise mit allem, was er hatte, den Hulk, seinen Teamkollegen, verteidigt. Das war schon irgendwie cool anzusehen und auch wenn er manchmal ein bisschen überhart unterwegs ist, er ist mir sympathisch und sag mal so, wenn er die gesamte Saison so gefahren wäre wie im Saisondrittel im letzten, wo dann klar war, dass er im Prinzip nicht mehr im Team sein wird ab 2025, dann wäre der auch eine ganze Ecke weiter gewesen. Also auch bei Joe zum Beispiel war es so, als es klar war, da ist er so ein bisschen befreit gewesen. Der Sauber war dann am Ende natürlich auch irgendwann halbwegs kompetitiv, die letzten drei Rennen so ungefähr. Aber ich habe schon das Gefühl, bei den beiden Kameraden, da hat auch irgendwie so eine Blockade ist da gelöst worden im Kopf mit dem Ausstieg sozusagen, mit dem Vorstehenden.
Und Kevin Magnussen fällt ja verhältnismäßig sanft. Er wird jetzt in der Sportwagen-WM wieder für Furore sorgen. Er wird einige Rennen in der IMSA-Serie bestreiten. Ich glaube, 3 Stück. Direkt im Januar schon das berühmte Daytona-Rennen. Und ansonsten wird er die komplette WEC-Saison fahren. Und zwar für die Werksmannschaft von BMW. Also richtig, richtig cool. Es ist ja, wir haben ja einige Langstrecken-Fans auf jeden Fall, zumindest auf YouTube immer in der Kommentarspalte. Lieben Gruß an euch an dieser Stelle. Ja, und wir verfolgen Dinge. Da. Ja, absolut. Ich habe ja schon mal gesagt, Kevin Magnussen jetzt hier in einem BMW, den ich persönlich ja für eines der schönsten WC-Autos halte, der aktuellen Generation, richtig cool. Wäre auf jeden Fall ein Grund wieder für mich, mal nach Spa zu fahren. Also WC in Spa,
habe ich das eine oder andere Mal schon. Ich habe auch mal Lust, das eine oder andere Rennen zu schauen. Muss nicht unbedingt vom Leinsen aus sein.
Ja, WC lohnt sich mega und Spa hat zudem eine der schönsten Go-Kart-Strecken überhaupt. Kleiner Reisetipp für euch, zwinker, zwinker.
Können wir mal in Spa gegeneinander fahren, das wäre auch
cool. Ja, schauen wir mal. Aber machen wir mal hier weiter.
Ja.
Platz 11 und damit der letzte Pilot, der eine 6 vorne dran hat bei seiner Durchschnittswertung. 6,7 Punkte insgesamt im Schnitt konnte Alex Albon erreichen, das Jahr über bei unseren Fahrerwertungen. Er ist die ganze Saison gefahren, 24 Rennen, hat insgesamt 322 Punkte erreichen können. Und ich wundere mich ein bisschen, weil es eigentlich eine verhältnismäßig schlechte Saison von Alex Albon war. Also da haben wir schon Besseres von ihm gesehen. Er hatte aber auch schon besseres Material unterm Hintern, muss man auch so sagen. Der Williams dieses Jahr war sehr schwer zu fahren. Das zeigt eben die hohe Fehlerquote aller Piloten, die das Auto gefahren sind. Logan Sargeant sowieso. Franco Colapinto hatte dann auch wirklich den ein oder anderen üblen Abflug. Aber wenn ein so erfahrener Pilot wie Alex Albon auch da das Auto richtig wegwirft, das ein oder andere Mal, denke, das lag schon auch ein Stück weit am Auto selbst, ja. Ganz, ganz spitz zu fahren wohl das Ding. Trotzdem hat er sehr oft einiges rausgeholt, hat im Alleingang mehr oder weniger, fast im Alleingang, das Punktekonto von Williams irgendwie aufgefüllt. Franco Colapinto hat da ein bisschen was beigesteuert. Trotzdem war insgesamt eine sehr solide Saison von Alex Albon insgesamt. So haben wir es jedenfalls bewertet in unseren Fahrernoten und ich bin unheimlich gespannt, was kommendes Jahr dann geht. Er hat ja dann mit Carlos Sainz einen sehr prominenten Teamkollegen und wird sich da richtig strecken müssen, meiner Meinung nach, damit er da Schritt hält. Ich denke, vom Talent her kann er das. Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten.
Das wird eine Benchmark werden. Also wenn er gegen Sainz dann gut aussieht, dann glaube ich, kann er perspektivisch noch einiges gehen in seiner Karriere. Sainz kann aber auch theoretisch indirekt dafür sorgen, dass der Stern von Alex Albon dann so langsam untergeht. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, und dann würde ich sagen, Dave, schauen wir auf unsere Top 10, oder?
Ja. Top 10 wird spannend. Ab jetzt kommen nur Piloten, die eine 7 oder mehr vorne dran haben in der Durchschnittswertung.
Ja.
Spannend.
Und wir fangen an mit dem Rookie of the Year. Fernando Alonso, der älteste Fahrer im Feld. Legende einfach, zweimaliger Weltmeister und wir alle wissen, er natürlich am besten, jetzt vor allem, wo Adrian Newey an Bord ist bei Aston Martin und vor allem wahrscheinlich für 2026 natürlich da alle Hände voll zu tun hat, das Auto auf Weltklasse-Niveau zu bringen, der hat schon Lust, nochmal zum dritten Mal Weltmeister zu werden und die Fähigkeiten hat er auch noch. Der, muss mal schauen, der ist 43 jetzt inzwischen schon, oder? Oder ist er noch 42? Ich weiß es gar nicht.
Er ist 43.
43, ne?
Der junge Mann ist ein paar Monate jünger als ich, also
das,
da weiß ich immer ziemlich gut, wie alt er ist.
Ja, also 44, 45 wird er dann sein, wenn es dann in seine, hoffnungsvollste vielleicht wieder Formel 1-Saison seit langem geht. Also da schielt er auf jeden Fall drauf. Diese Saison hat er einen Schnitt von 7,27 Punkten in unserer Bewertungsskala von 0 bis 10. Ja. Wie gesagt, 10 ist das Beste, erwirtschaften können, erfahren können und ist auch alle 24 Rennen gefahren. Insgesamt 349 Punkte hat er von uns bekommen und er hat wieder mal gezeigt, egal wie das Auto performt, er performt auf jeden Fall. Es gab ganz, ganz wenige Ausreißer, also Mitte der Saison, Ende erstes Saisondrittel war es, glaube ich, irgendwie sowas. Da hat er so ein bisschen Probleme bekommen. Ist er nicht mehr so gut mit dem Auto zurechtgekommen, aber das hat es ihm halt auch nicht einfach gemacht. Ne? Also Aston Martin, die haben mit die besten Mittel im ganzen Feld als Team. Die haben die modernste Infrastruktur, die modernsten Facilities. Noch haben sie das nicht ummünzen können, aber gerade so ein Adrian Newey, Zukauf wahrscheinlich extrem wichtig, vielleicht der wichtigste überhaupt in der Teamgeschichte. Da kann jetzt wirklich was zusammenwachsen und ich glaube, Fernando Alonso ist so motiviert wie noch lange nicht mehr. Und man hat auch jetzt an seiner Wertung gesehen, das musst du erst mal schaffen. In dem Alter ist das nicht selbstverständlich und vor allem mit dem Material. Ne? Also es war alles andere als pflegeleichtes Auto.
Allerdings, ganz, ganz großes Tennis auf jeden Fall. Kurze Ergänzung noch, Fernando Alonso hat von uns viermal die Bestwertung bekommen, und zwar von uns beiden. In Saudi-Arabien zu Beginn der Saison, in Japan gab es zweimal die 10 von uns, aber später im Jahr, auch in Baku zum Beispiel, auch in Singapur, ganz, ganz großes Tennis, da hat er wirklich aufgegeigt, der alte Herr, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, er ist ein bisschen wie ein Hai und jetzt hat er Blut geleckt, oh ja. Er sieht, Adrian Newey kommt und dann wird er alles, alles wirklich Erdenkliche dafür tun, dass er in Topform ist und bleibt und dass er dann das ja, Kapital schlagen kann draus.
Überlegt jetzt.
Bin super gespannt.
Mit Michael Schumacher hat er noch um WM-Titel gekämpft, ja, und ihn geschlagen.
Zweimal.
Ja. Wahnsinn, also das zeigt auch nochmal, mit was für einem unfassbaren Fahrer wir es da zu tun haben. Also ich genieße jede Runde, ja, jeden Sektor werde ich genießen, den ich den Kameraden sehen darf noch weiterhin.
Ja. Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Aber auch unser nächster Pilot hat uns sehr viel Freude bereitet in diesem Jahr. Auf Rang 9 liegt niemand Geringeres als Pierre Gasly.
Bisschen überraschend fast, ne? Also wenn man jetzt
bisschen mal überrascht, die Alpine aber eigentlich, hat. Ja. Ja, aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Er kann das. Er hat auch schon bei Alpha Tauri früher immer aus einer Gurke sehr viel rausgeholt. So auch dieses Jahr. 7,33 Punkte im Schnitt. Alle 24 Rennen hat er bestritten. 352 Punkte insgesamt. Und ja, insgesamt gelang ihm da auf jeden Fall eine ganz großartige Saison, muss man sagen. Ersten Teil hat er sich mit einem ja, furchtbaren Auto rumgeschlagen. Auch mit seinem Teamkollegen gab es ja den ein oder anderen Zwist. Hallo Monaco zum Beispiel. Aber insgesamt ist er wirklich immer cool und fokussiert geblieben. Da ist mir auch aufgefallen, er hat niemals das Team in irgendeiner Form angegriffen. Mhm. Er war immer darauf bedacht, nach außen hin Ruhe zu bewahren. Wir arbeiten an Lösungen. Wir sind nicht zufrieden mit dem, wo wir stehen. Ja, und hat immer das Team in die Pflicht genommen, aber auch ja so die Hand auf die Schulter gelegt. So, ey, wir stehen das zusammen durch und so weiter. Also hat er wirklich gute Vibes und guten Teamgeist verbreitet.
So ein bisschen auf jeden wie Lando Norris über lange Zeit bei McLaren. Ne? Der
ja,
hat auch immer
ja,
zu denen gestanden.
Ganz ähnlich, das stimmt, ja. Ja, aber tatsächlich kam es ja dann auch so. Mit dem Upgrade wurde der Alpine ein bisschen besser. Dann kamen die Resultate auch langsam, aber sicher. Und ja, seit Austin spätestens, seit dem großen Upgrade in Austin, war Gasly dann auch super, super stark unterwegs. Hat sich mehrfach richtig gut qualifiziert. War im Q3 ein paar Mal. Und hat dann ja auch wirklich ja, in Brasilien auf dem Podium stehen können. Und, ja. Das war wirklich, wirklich aller Ehren wert am Ende hinten raus. Da hat es mich dann wirklich sehr an seine Alpha Tauri-Zeit erinnert, als er dann ständig da in den Top 5, Top 6 unterwegs war mit einem Auto, das da eigentlich nichts verloren hätte. So ein bisschen diese Vibes kamen jetzt auch Ende des Jahres mit dem Alpine. Singapur war dann eins dieser Rennen, hinten raus zumindest im letzten Saisondrittel, wo wir nicht zufrieden waren mit ihm. Da hat er von uns beiden eine Viererwertung bekommen. Das war, glaube ich, aber die schlechteste Wertung im ganzen Jahr für Pierre Gasly. Ansonsten war er immer drüber, immer besser. Ja, Abu Dhabi, Brasilien und Sandford waren die Rennen, wo auch er von uns eine Doppelzehn bekommen hat, muss man dazu sagen. Also richtig, richtig starke Rennen. Ich denke, wenn die Formkurve bei Alpine nach oben zeigt und ich denke mal, ja, die Führungsriege hat jetzt die Zügel fest in der Hand, ja, dann könnte Alpine und insbesondere Pierre Gasly noch eine richtige Überraschung fürs nächste Jahr werden. Würde nicht dagegen wetten, dass sie da vorne mitmischen können.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Formkurve zeigt ganz, ganz stark nach oben und wir haben es ja schon öfters erwähnt, aber ich finde es umso beeindruckender, weil er ja auch der erste Fahrer Formel 1-Geschichte ist, der sein Auto überhaupt nicht beschädigt hat in der ganzen Saison und dann auch gleichzeitig noch so abzuliefern. Also das ist wirklich toll und vielleicht einer der am meisten unterschätzten Fahrer in der ganzen Startaufstellung. Ich meine, dass er gut ist, das wissen alle, aber ist so ein bisschen unter dem Radar im Vergleich zu manch anderen, finde ich. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern nächste Saison.
Nicht bei uns.
Nicht bei uns. Und das ist auch das Schöne, dass wir halt hier auch wirklich schon ganz gut auch immer mal wieder sehen können, auch Fahrer, die halt wirklich schlechtes Material zur Verfügung haben oder eben nicht das Optimale, die können hier bei uns wirklich weit vorne landen, weil wir bei unseren Fahrerwertungen auch immer auf die Situation schauen. Wir sagen nicht, okay, der ist auf Platz 15 gelandet, das war ein schlechtes Wochenende. Nein, wenn die Umstände darauf hindeuten, dass er da eigentlich das Maximum rausgeholt hat oder vielleicht 5 Plätze besser mit Platz 15, als das Auto eigentlich erlaubt hätte, dann kriegt er auch eine gute Wertung. Ja, natürlich auch eine gute Wertung, Quick Lewis Hamilton, aber bei dem sind 7,3 Punkte im Schnitt eigentlich enttäuschend. Der hat sich in vielerlei Hinsicht mehr erwartet in dieser Saison. Das er hat zumindest alle 24 Rennen gefahren, wäre auch schlimm, wenn nicht. Also Lewis Hamilton, der fährt jedes Rennen, außer wenn er da wirklich mal angeschlagen sein sollte. Und 352 Punkte haben wir ihm insgesamt gegeben, über die Saison verteilt. Und ja, wie gesagt, 7,33 im Schnitt. Und auch bei ihm war es so ein bisschen, er hat eigentlich nie schlecht performt mit 2-3 maximale Ausreißern nach unten mal so ein bisschen. Aber auch da Dreier-Vierer-Wertungen hat es meines Wissens bei ihm nicht gegeben. Ich glaube, ein großes Off-Wochenende hat er mal.
Katar, kann ich dir sagen.
Katar.
Da habe ich ihm 4 Punkte gegeben und du 3.
Da siehst du mal, also ein Off-Wochenende.
Und Melbourne, da habe ich ihm 3 gegeben und du 4.
Siehst du, also dann 2-3 maximal, also 2 hat er gehabt, 2 Off-Wochenenden. Und ansonsten aber meistens wirklich sehr, sehr gut performt. Aber ja, er hat auch viel gestruggelt mit dem Auto, ist nicht so gut damit zurechtgekommen wie George Russell, im Qualifying gleich gar nicht und in den Rennen sehr oft dann den Rückstand wieder gut gemacht, also isoliert im Rennen sozusagen, war er dann meistens sogar besser als Russell. Insgesamt hat er sich da aber schon ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, deswegen eben nur in Anführungsstrichen 8 bester Fahrer, mit dem zugegebenermaßen auch, ja, auf keinen Fall besten Auto über die Saison gesehen. Es war, glaube ich, bei drei Rennen, sage ich mal, was möglicherweise das beste Auto. Ja. Unter anderem natürlich Spa, dann Silverstone, da hat er ja dann auch gewonnen.
Las Vegas
war auch super. Also für Mercedes zumindest besteht Hoffnung, für Lewis Hamilton im Mercedes-Kontext sowieso nicht mehr, weil da ist ja Schluss. Ferrari, das werden wir dann auch gleich sehen, sind zumindest die Fahrer ziemlich weit vorne. Möchtest du noch was sagen zum lieben Lewis?
Oh, eine ganze Menge könnte man da sagen, aber bevor die Folge jetzt 3 Stunden lang wird, schließe ich mich deinen Worten auf jeden Fall an. War nicht die beste Saison seiner Laufbahn, war ein bisschen durchwachsen, aber er hatte definitiv die Highlights, ja, also einige. Spa natürlich, Silverstone sowieso, das war vielleicht das beste Rennen des Jahres und das hat er gewonnen. Nicht per Zufall, sondern wirklich, weil er clever gefahren ist, weil er entschlossen überholt hat, auch seinen Teamkollegen da abgekocht hat und sich dann schlussendlich sehr gut gegen Max Verstappen gewehrt hat in der Schlussphase. Das war der alte Lewis Hamilton. Also wenn ihm das Auto liegt, wenn es da zusammengeht, ja, wenn das passt, dann ist er auf jeden Fall immer noch einer der allerbesten. Wenn es nicht so gut läuft, dann gerät er ein bisschen ins Schwimmen. Muss mal gucken, wie es bei Ferrari wird. Wird auf jeden Fall spannend, so viel kann ich euch verraten. Unser nächster Pilot mit einer Wertung von 7,85 über das ganze Jahr hinweg. Kein geringerer als unser Freund Nico Hülkenberg. Sehr, sehr, sehr gute Leistung. Er war im Prinzip sowas wie die Lebensversicherung für die Haas-Mannschaft in diesem Jahr. Er hat im Alleingang 41 der insgesamt 58 Punkte geholt, die Haas eingefahren hat in diesem Jahr. Ist eine ganze Menge Holz auf jeden Fall. On top ist er noch Rekordverdächtige, 7-mal auf Rang 11 gelandet, also einen Punkt hinter den Punkterängen, einen Platz hinter den Punkterängen, so rum. Hätte also auch da gut und gerne noch seine Ausbeute ausbauen können, da war viel Pech dabei. 7-mal auf dem Platz direkt hinter den Punkten, das hat noch niemand geschafft. Kein schöner Rekord natürlich, ja. Es hat auch noch niemand geschafft, so viele Formel-1-Rennen zu bestreiten, ohne auf dem Podium zu stehen, wie Nico Hülkenberg, aber Wir hoffen einfach, dass diese Serie in seiner Karriere dann irgendwie nochmal ein Ende findet. Verdient hat das auf jeden Fall. Im Qualifying war er ganz großartig unterwegs dieses Jahr, regelmäßig im Q3.
Wahnsinn.
11-mal ja, in 24 Rennen, also fast die Hälfte.
Im Haas.
50% Quote in einem Haas. Ja. Ja. In Abu Dhabi im letzten Rennen ist er sogar aus eigener Kraft ohne irgendwie Unfälle und Wettereinwirkungen auf Platz 4 gefahren. Ja.
Irre.
Er durfte zwar nicht von Platz 4 starten, dann ist es ein bisschen dumm gelaufen, aber im Qualifying hat er die Leistung gebracht, um dieses Auto auf Rang 4 zu stellen. Unfassbar eigentlich, ja. Sein Teamkollege übrigens, weil wir es gerade von der Q3-Quote hatten, 11-mal war der Hulk drin, 3-mal hat es Kevin Magnussen ins Q3 geschafft im ganzen Jahr. Ich denke, dieser Vergleich spricht Bände. Er hatte im Grunde genommen nur zwei Off-Wochenenden dieses Jahr. Ich glaube, Baku war so eins. Und Singapur. Da
ja, die Strecke liegt ihm nicht. Singapur hat er immer
ja, Probleme. Ja, nee, das liegt ihm nicht, aber das darf ja keine Ausrede sein. Tatsächlich hat er in Brasilien auch 3 Punkte von uns bekommen jeweils. In Belgien war auch kein gutes Wochenende. Nur 4 Punkte jeweils von uns. Also da lief es nicht so gut für den Hulk. Ansonsten war er aber meistens wirklich sehr weit vorne dabei. Wir haben ja auch, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr denn fleißige Zuschauer und Zuhörer seid, und das solltet ihr sein, wir haben auch im Lauf der Saison nach 6, 12 und 18 Rennen immer wieder einen Zwischenstand durchgegeben, wie es denn in den Fahrerwertungen so steht. Da war der Hulk sogar richtig weit vorne dabei. Ich meine, er war irgendwann auch in den Top 3 sogar.
Ja.
Weil es wirklich gar so gut lief zu Saisonbeginn für ihn, ja. Ganz hervorragend. Er hatte dann, wie wir es gerade gesagt haben, hier und da noch ein paar schwächere Wochenenden drin. Trotzdem, Platz 7 in diesem hart umkämpften Feld ist prima. 7,85 Punkte für den Hulk. Ich habe fertig.
Na, dann kommen wir jetzt zu Platz 6 und zu unserem ersten Fahrer in dieser Tabelle mit mehr als 8 Punkten. Und zwar genau 8,06 Punkte. Durchschnitt insgesamt hat er 378 Punkte von uns bekommen, ist alle 24 Rennen gefahren. Und ich glaube, er hat auch keine einzelne Runde verpasst.
Genau, alle Rennrunden. Ja, als vierter Pilot der Formel-1-Geschichte überhaupt.
Ja, auch das ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Und wir reden natürlich von Oscar Piastri. Es ist seine zweite Formel-1-Saison überhaupt bisher. Also auch das ist ja eigentlich unglaublich, wie konstant der vom Flagback und vor allem, wie schnell der ist. Denn auch dieses Mal war es ziemlich erfolgreich. Er wurde jetzt natürlich auch dieses Jahr, was heißt natürlich, er wurde dieses Jahr von Lando Norris dann schon relativ deutlich dann outperformed. Zwischenzeitlich war das schon ein bisschen eine Gap, wo man dann sagt, da ist noch so mal ein halbes Level drüber teilweise. Hat aber trotzdem 2 Grand Prix-Siege eingeheimst. Zwischenzeitlich auch mehr dann auf dem Konto gehabt als Lando Norris selber. Hat uns echt viele schöne Manöver auch immer wieder gezeigt und ist auf jeden Fall ein Faktor, dass Lando Norris auch auf der einen Seite Druck verspürt und aber auch seine Leistung bringen muss, weil es war ja nicht nur Max Verstappen, den er einholen musste, sondern es war im Prinzip vor allem auch Oscar Piastri, den er Einhalt gebieten musste.
Mhm.
Das war also auch sehr, sehr spannend und Oscar Piastri ist ja dann teilweise so ein bisschen auch zurückgepfiffen worden, muss man sagen, vom Team, um dann die Titelchancen für Norris dann auch noch irgendwie zu wahren. Also wir erinnern uns da zum Beispiel an Brasilien. Da war dann auch schon klar, dass er dann sozusagen die Nummer 2 ist. Das kam dann alles ein bisschen zu spät, muss man fairerweise auch sagen. Aber es zeigt einfach, dass man sich da auch extrem schwer getan hat, eine Hierarchie, eine klare irgendwie aufzustellen. Vor allem, weil man sich da natürlich auch die Teamchemie im Prinzip dann auch zerschießen kann. Und wenn man so ein Supertalent hat, wie Oscar Piastri es definitiv ist, und dann vielleicht unnötig dann zur Nummer 2 macht gegen den Lando Norris, der noch nicht auf der Höhe seines Schaffens ist, weil ich glaube, auch der kann deutlich mehr noch schaffen. Ich bin sehr, sehr gespannt 2025 auf die beiden. Ja, er hat auch den einen oder anderen Ausreißer nach unten gehabt, aber jetzt weniger stark zum Beispiel als Lewis Hamilton. Ein Off-Wochenende hat es zum Beispiel gegeben in Mexiko, da habe ich ihm mal eine 5 gegeben. Wir haben ihm aber auch mal die Doppelting gegeben, also sowohl Dave als auch ich, und zwar sage und schreibe in Ungarn, Baku und in Monza. Also das war auch irgendwie kein Zufall, dass der öfters mal irgendwie die volle Punktzahl bekommen hat, Dave. Gibt es noch was zu sagen zu dem?
Ja, eine Sache, die man schlecht in Punkten ausdrücken kann, aber die mir immer noch nach wie vor am meisten imponiert an ihm, ist seine Coolness. Und die hat er nicht zuletzt auch gerade eben im letzten Rennen der Saison nochmal unter Beweis gestellt, als er da wirklich reingehalten hat gegen Max Verstappen, sich dann nicht hat düpieren lassen. Max Verstappen wollte ihn direkt nach dem Start in die erste Kurve rein überholen. Der Piastri hat ihm zwar genug Platz gelassen, theoretisch, ja, aber er wollte jetzt auch nicht irgendwie von der Strecke runterspringen und den Max Verstappen vorbeiwinken. Er hat seine Linie fair verteidigt, muss man sagen. Es kam dann zum Unfall. Und das Erste, was er dann sagt, so gefühlt eine Sekunde, nachdem er sich da gedreht hat oder umgedreht wurde, sagt er einfach, ja, toll, ein richtiges Weltmeistermanöver, was er da gezeigt hat. In Anspielung natürlich auf Max Verstappen. Also diese Coolness, die sollte er sich unbedingt bewahren. Er hat unfassbar starke Nerven, wie mir scheint. Ist mental da wirklich auf einem ganz, ganz tollen Niveau unterwegs. Und wenn er weiter so schnell fahren kann, wenn er konstanter wird und wenn er sich diese Coolness beibehält, dann wird er definitiv auch das ein oder andere Wörtchen mitreden können um Titel in Zukunft. Und da freue ich mich schon mega drauf. Einen Titel hat er schon gewonnen. McLaren ist ja Konstrukteursweltmeister geworden dieses Jahr. Und natürlich hat der Oscar Piastri auch einen ganz, ganz großen Anteil daran. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Jo, aber jetzt dringen wir mal vor in die Top 5. Und auf Rang 5 ist jemand, mit dem hätte ich da nicht unbedingt gerechnet vor der Saison, muss ich sagen. Mhm. Es ist George Russell tatsächlich. 8,10, also 8,10 Punkte im Schnitt hat er von uns bekommen. 24 Rennen natürlich hat er bestritten, 389 Punkte insgesamt konnte er von uns beiden ergaunern im Lauf dieser Saison. Ja, was kann man zu Russell sagen? Eine ganze Menge. Er ist auf jeden Fall gereift in diesem Jahr, das muss man ganz klar so sagen. Er hat tatsächlich niemanden geringeren als Lewis Hamilton über weite Strecken der Saison ziemlich in Schach halten können und hat wirklich oftmals auch überperformt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Auf jeden Fall konnte er auch seine Fehlerquote senken. Das war sehr wichtig. Der einzige Fehler aus diesem Jahr, an den ich mich erinnern kann, der einzige große Fehler war in Australien, als er Alonso gejagt hat. Und du erinnerst dich, er hat da kurz vor Ende wenige Runden, ich glaube, es war sogar die letzte Runde, hat er sich dann von Alonso ein bisschen,
Düpieren lassen
und ist dann, dann eine Kurve falsch angebremst, hat sich dann wirklich von der Strecke gedreht und lag dann kopfüber auf der Strecke, also wirklich fürchterlich eigentlich. Aber seitdem hat er sich wirklich stabilisiert und ist top gefahren, muss ich sagen. Wird auf jeden Fall spannend im kommenden Jahr, da muss er nämlich auch beweisen, inwiefern er jetzt auch zum Teamleader gereift ist. Da kriegt er ja mit dem Antonelli wirklich ein heißes Eisen an Seite. Den muss man auch erstmal in Schach halten können. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie er sich da schlagen wird. Aber ich denke, wenn er den eingeschlagenen Entwicklungsweg weiter beschreiten kann, den er in diesem Jahr wirklich da eingeschlagen hat, dann bin ich sehr optimistisch. Natürlich hat auch George Russell mehrfach sich die Doppelzehn abgeholt von uns. Da waren wir uns einig und restlos begeistert von seiner Leistung. Das war natürlich bei seinem Sieg in Österreich zum Beispiel. Bei seinem eigentlichen Sieg in Spa, der ihm dann aberkannt wurde aufgrund einer technischen Ungenauigkeit seiner Mannschaft, muss man sagen. Las Vegas hat natürlich den Mercedes-Doppelsieg angeführt. Großartige Geschichte. Wie gesagt, als Lowlight steht zu Buche die Leistung in Melbourne, da habe ich ihm mal eine 5 gegeben. Das war aber auch schon die schlechteste Note, die er überhaupt bekommen hat, das ganze Jahr über. Ich denke, das kann sie alle mal sehen lassen und ich bin sehr gespannt, was uns von George Russell noch so erwartet in Zukunft.
Ja, absolut. Ich bin vor allem auch gespannt, wie er dann sozusagen gegen den Teamkollegen dann ausschaut, der seinerseits der Challenger ist. Mhm. Ich glaube, es war sehr gut für seine Entwicklung, dass er da neben Lewis Hamilton saß, was ich aber vor allem sozusagen George Russell auch gut schreibe sozusagen, weil das sieht man einfach, was für ein Mindset der hat. Und mich hat wirklich beeindruckt, wie er seine Fehlerquote abgestellt hat, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Wer fast keine Fehler macht, ist unter P4-Fahrer. Das ist nämlich Carlos Sainz, der hat 8,21 Punkte im Schnitt von uns bekommen. Und es ist ja schon echt verrückt. Also alle, die da im Bereich 8,0 oder besser sind, das ist schon echt verrückt, wenn ihr mal überlegt, dass die eigentlich ständig nur die besten Punktzahlen eigentlich da eingeheimst haben. Also wirklich jedes Rennen tipptopp gefahren eigentlich, mit ganz, ganz wenigen Ausreißern nach unten, wenn überhaupt. Naja, ist seine letzte Saison gewesen jetzt erstmal bei Ferrari. Fred Vasseur, der aktuelle Teamchef von Ferrari, hat schon angedeutet, da besteht auch der Wunsch im Team, ihn früher oder später mal wieder zurückzuholen. Viele Ferraristi, viele Tifosi, die waren da nicht ganz überzeugt, ob das jetzt richtig ist, nächstes Jahr Lewis Hamilton zu holen, weil Carlos Sainz, das passt schon sehr gut mit Ferrari. Er ist ja Spanier, spricht nicht trotz dessen, sondern wahrscheinlich gerade deswegen auch super italienisch. Das ist ja auch recht nah beieinander sozusagen, sprachlich. Und der identifiziert sich, ähnlich wie Charles Leclerc, sehr, sehr stark mit Ferrari. Also das passt einfach auch, die Teamchemie mit Leclerc stimmt. Er erinnert ja vor allem Dave auch an den großartigen Alain Prost. Sehr analytisch, sehr ruhig, wie er seine Rennen fährt. Diktiert teilweise.
Prost und Ferrari, das muss man sagen, das war aber keine Liebe damals.
Ja, deswegen hätte es ja mit Sainz jetzt auch besser laufen können. Aber da war dann auch eher der Ferrari, der eigentlich auch oft ein super Auto war jetzt in den letzten 3 Jahren, aber halt nie wirklich durchgehend eines, das mit Titel hätte fahren können. Diese Saison war
da hinten fährt er übrigens, ne? Der Prost im Ferrari, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut.
Sehr gut, ja. Dave kann jetzt kann überraschend oft auf dieses Foto verweisen. Wir kommen dann doch echt öfters drauf, zu sprechen in verschiedenen Kontexten, als man das irgendwie denkt. Also die
ist unfassbar.
Historie der Formel 1, die strahlt bis in die Gegenwart aus.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, Carlos Sainz, auf jeden Fall einer der aktuell besten Fahrer im Feld, leistungstechnisch auch von der mentalen Verfassung auch immer wirklich top. Leclerc und Sainz, die zählen ja auch mit so den stärksten Fahrerpaarungen. Ich glaube, trotzdem werden sie manchmal ein bisschen unterschätzt. Ich bin sehr gespannt, wie Hamilton Sainz ersetzen wird sozusagen. Sehr. So ersetzen tut er ihn ja sozusagen nicht. Also klar, auf dem Papier schon, weil er das zweite Cockpit jetzt neben Leclerc hat. Aber er ist natürlich ein ganz anderer Fahrer, ein ganz anderer Mensch. Und was mich wirklich interessiert ist, es wird für alle drei Fahrer dann irgendwie so ein bisschen eine Neuausrichtung oder eine Kalibrierung ihrer Fähigkeiten. Hamilton muss beweisen, dass er gegen Leclerc bestehen kann, Leclerc andersrum genauso. Und auch im Prinzip indirekt wird man dann auch ein bisschen was über Sainz sagen können. Wenn jetzt Hamilton Leclerc komplett in den Schatten stellen soll, dann fragt man sich, wie gut ist Sainz wirklich, je nachdem, wie er bei Williams performt. Wenn jetzt aber Hamilton plötzlich gegen Leclerc den Kürzeren zieht, ganz klar, dann denkt man sich, okay, vielleicht war Sainz doch besser, als man gedacht hat. Und wie gut kann Hamilton dann sein? Also ganz, ganz viele interessante Fragen, die in der nächsten Saison beantwortet werden. Aber diese Saison hat er auf jeden Fall durchgehend gute Qualitäten gezeigt. Also klar, Anfang ein bisschen holprig, Blinddarmoperationen hat er aber schon in den nächsten Rennen gut ausgebügelt gehabt. Hat nicht nur gezeigt, dass er für sich gute Rennen fahren kann, sondern hat auch, wie übrigens auch Charles Leclerc, oft sehr, sehr viel Teamgeist und Charakter bewiesen und hat auch einen Sieg in Melbourne direkt nach der Blinddarm-OP. Also wie gesagt, ist gleich tipptopp zurückgekommen, aber auch in Mexiko dann später in der Saison dann gewonnen. Was ja dann auch so ein bisschen Trostpflaster für die Mexikaner war, dass wenigstens ein Spanischsprachiger dann den Grand Prix, nachdem Perez mal wieder leider mit wehenden Fahnen, noch nicht mal mit wehenden Fahnen leider, einfach nur untergegangen ist. Mit wehenden Fahnen auf den Fanrängen natürlich, aber das hat ja natürlich nicht gereicht. Und es ist ja auch wieder Zeugnis davon, wie stark die Fahrerpaarung ist, dass Ferrari auch bis zum letzten Rennen zumindest noch theoretische Chancen hatte, McLaren herauszufordern, was den Konstrukteurstitel angeht. Ferrari ist wirklich auch ganz, ganz stark auf den aufsteigenden Ast momentan. Da bin ich wirklich gespannt. Sainz, wirklich großer, großer Baustein dieses Erfolges gewesen. Ich finde es auch, wo ich es ja so ein bisschen mit Hamilton halte, ich finde es wirklich schade, dass er nächstes Jahr nicht bei Ferrari ist, weil ich kann mir echt vorstellen, nächstes Jahr, da haben die vielleicht wirklich ein Auto, das wirklich komplett um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Und dann, ja, das tut dem guten Sainz wahrscheinlich auch jetzt schon eh irgendwie.
Mit Sicherheit. Aber ich finde, und das möchte ich auch rausstellen, das ist so eine Eigenschaft, die kann man auch nicht in Punkte fassen, ja, aber diese Charakterstärke, die Sainz bewiesen hat, das ganze Jahr über, hat mir unheimlich imponiert. Er wusste ja de facto von Anfang an, es wird seine letzte Saison, zumindest vorerst bei Ferrari, sein. Das ist natürlich schon mal eine üble Hypothek, die da im Kopf rumspukt. Zudem war er dann über weite Strecken der Saison damit beschäftigt, seine Zukunft irgendwie auszusortieren. Er war ja schon mehr oder weniger bei allen mal im Cockpit, so zumindest, wenn man den Gazetten glaubt. Doch wir haben da Chancen Audi gesehen bei Mercedes, Bull, bei Red Bull, Audi, genau, all das, ja. Es gab da die wildesten Gerüchte. Auch das hat natürlich sicher nicht geholfen, ja. Und trotzdem hat er den Fokus nie verloren. Er hat sich immer komplett aufgeopfert, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er hat immer das Maximum rausgeholt. Wenn sich's ergeben hat, war er aber auch skrupellos, auch gegen seinen eigenen Teamkollegen. Die haben sehr harte Duelle ausgetragen, aber immer fair, immer am Limit, aber immer fair. Da gab's kein einziges dreckiges Manöver. Und all das, ja, wie man das mit diesen Dingen im Kopf trotzdem bewältigt kriegt, das imponiert mir halt ungemein. Er hat sich da wirklich absolut nicht ablenken lassen. Und eine Statistik würde ich gern anfügen, aber kann ich gerade nicht, weil ich sie nicht parat habe. Ihr könnt das mal googeln, ihr könnt mal nachschauen. Ich habe da letztens ein Bild gesehen. Jedes Team, bei dem Carlos Sainz bisher in der Formel 1 unterwegs war, stand besser da, als er das Team verlassen hat, als er im Vergleich zu seiner Ankunft sozusagen. Renault war das der Fall natürlich, bei McLaren war es der Fall, bei Ferrari jetzt auch. Alle Mannschaften standen schlechter da, als er dort angekommen ist. Und durch seine Zeit bei der Mannschaft hat er es ermöglicht, am Ende seiner Karriere dort eine bessere Platzierung rauszuholen.
James
Brown
scheint diese Statistik gekannt zu haben, bevor alle das hier rausgekramt haben, der Teamchef von Williams. Der wird sich gedacht haben, das mache ich doch hier auch mit ihm.
Also. Ganz sicher, genau. Ferrari jetzt wäre fast die Krönung gewesen. Ja, sie hätten es fast auf Platz 1 bei den Konstrukteuren geschafft. Ganz knapp, aber ich bin mir auch sicher, dass Williams dann in 1, 2, 3 Jahren, wann auch immer Carlos Sainz da auch mal die Zelte wieder abbricht, besser dastehen wird als heute. Das ist auf jeden Fall auch eine Qualität, die kann man nicht in Zahlen messen, die lässt sich sehr schwer quantifizieren, aber irgendwie ist sie dann doch da. Also ein Team vereinen, ein Team hinter sich bringen, Leute motivieren und wirklich an einem Strang ziehen und alles Erdenkliche dafür tun, dass das Team Erfolg hat. Gar nicht mal er selbst in erster Linie, aber das Team. Und das finde ich ja, es ist eine ganz, ganz große Sache, da sollte man mal drüber gesprochen haben.
Jo.
Ja, beeindruckend. Genauso beeindruckend wie unser nächster Pappkamerad, der da lautet Charles Leclerc. Das ist nämlich sein Teamkollege aus Ferrari-Zeiten jetzt. 8,29 Punkte in der Durchschnittswertung und damit beinahe identisch wie Carlos Sainz übrigens. Ne? 8,21 bei Sainz.
0,08.
8,29 bei Leclerc. Also die beiden sind wirklich die ausgeglichenste Fahrerpaarung überhaupt und das auf einem absoluten Top-Niveau. Super beeindruckend auf jeden Fall. Ja, also zusammen haben beide natürlich dazu beigetragen, dass Ferrari da so lange im Fight war um die Konstrukteurswertung. Und Charles Leclerc hat auch eine ganz ähnliche Entwicklung gezeigt wie George Russell meiner Meinung nach. Ja, er hat weniger Fehler gemacht dieses Jahr. Eigentlich kann ich mich an gar keinen erinnern, ehrlich gesagt. Das war vor 1, 2 Jahren auch noch anders. Er war immer zur Stelle, hat immer konstante Leistungen gezeigt. Und vor allem hat er dieses Jahr wirklich die Highlights schlecht hingesetzt. Ja. Sein Sieg in Monaco zu Hause, endlich hat es geklappt. Ja. Das war auf jeden Fall ein Feel-Good-Moment. Dann der Ferrari-Sieg in Monza, ja, der zweite schon, den er geholt hat für die Scuderia. Auch das war auf jeden Fall ein Highlight des Jahres unbedingt. Ja, und genauso viele Highlights hat er dann auch in unserer Wertungen, unseren Fahrernoten setzen können das Jahr über. Wo hat man es denn? Klar, Monaco und Monza, da gab es auf jeden Fall die Doppel-10 von uns. Aber das waren aber sicher
dafür,
nicht die einzigen.
Wenn es dafür nicht die Doppel-10 gegeben hätte, dann weiß ich nicht. Legendäre Siege, also wirklich. Sowohl für ihn als auch für das Team.
Ja, absolut ikonisch auf jeden Fall. Und wenn man sich anschaut, wie nah die beiden beisammen liegen, ja, Charles Leclerc und Carlos Sainz, hätte Ferrari sich dann nicht mit den Upgrades ein bisschen verrannt zur Saisonmitte, dann hätten sie relativ locker, meine ich, Konstrukteursweltmeister werden können und müssen. Ja?
Ja.
Da, wo vielleicht bei McLaren noch der einzige kleine Schwachpunkt war, nämlich dass die Piloten ein Stück weit gegeneinander gefahren sind oder dass es da die Hierarchie nicht ganz hergegeben hat, hast du ja vorhin schon bei Oscar Piastri mal kurz angedeutet. Das hätte die Stärke sein müssen bei Ferrari natürlich, oder war es auch, aber das Auto hat sie ein bisschen im Stich gelassen. Schade, schade, aber wir sind auf jeden Fall optimistisch, was die Ferrari-Zukunft angeht. Ob mit Lewis Hamilton dann genauso viel geht wie mit Carlos Sainz an der Seite von Leclerc, das wird die Zukunft zeigen. Wenn du nichts hinzuzufügen hast, kommen wir gerne zu Rang 2, aber sag auch gerne ein paar Takte zu Charles Leclerc. Ich bin gespannt.
Ja, viel habe ich tatsächlich hinzuzufügen, aber ich habe an dem Tag, wo wir das jetzt aufnehmen, heute erst ein kleines Recap-Video gesehen zu Charles Leclerc-Saison und auch wie er halt diese Momente erlebt hat, eben den Sieg im Heimrennen in Monaco, der erste Monegasse, der das Rennen dann auch gewinnt sozusagen, den Heim-Grand Prix. Da gab es ja keinen vor ihm, der das geschafft hat. Das Rennen auch gewonnen in Monza, den Heim-Grand Prix von Ferrari, das beides in einer Saison. Da hat er auch den Ferrari-Fans einfach unglaublich viel gegeben, Charles Leclerc und Ferrari. Das wird nochmal retrospektiv ähnliches Level haben, hoffentlich wie Lewis Hamilton und Mercedes, oder? Wenn man viel Glück hat, vielleicht auch wie Michael Schumacher und Ferrari. Wenn er halt jetzt dann vielleicht noch mal das ein oder andere Weltmeister, den ein oder anderen Weltmeistertitel erreichen sollte mit Ferrari, dann ist er da auf jeden Fall eine der absoluten Legenden und die Chemie, die stimmt einfach von vorne bis hinten. Und ich fand es auch gänsehautmäßig, er hat ja seinem Vater, der verstorben ist, als er noch nicht in der Formel 1 war, wohlgemerkt, der liebe Charles Leclerc hat er ihm praktisch angelogen und hat gesagt, er hat es geschafft in die Formel 1. Und dann hat er sozusagen postmortem das alles geschafft und dann auch noch den Grand Prix gewonnen. Also wenn ich das jetzt schon so erzähle, also das, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie unglaublich toll sich das anfühlen muss. Und wenn du dann als Charles Leclerc auf diesem Podium stehst, unfassbar. Also ich gönne ihm das alles, super sympathischer Kerl, arbeitet hart, hat an seinen Fehlern, wie gesagt, auch gearbeitet. Ich freue mich wirklich auf die nächste Saison. Also das wird sehr, sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Jo, aber so. Jetzt
nächste kommen wir Platz, aber jetzt wird es kontrovers,
oder? Top-Fahrern und ja, da bleiben jetzt nur zwei übrig, Lando Norris und Max Verstappen. Und da will ich jetzt eine Sache vorweg schicken. Also das ist natürlich jetzt nicht die WM-Wertung, logischerweise, sondern unsere Bewertung. Wir werden das jetzt gleich ausführlich erklären und lüften jetzt erstmal das Geheimnis. Wer dann auf Platz 2 gelandet ist, und das ist tatsächlich nicht Lando Norris, bei uns ist es andersrum, Max Verstappen ist Zweiter, und zwar relativ knapp mit 8,33. Naja, wir reden von Max Verstappen, da passt die 3,3 dann vielleicht auch ganz gut irgendwie zur Wertung.
Das ist ja seine
eigentliche Nummer, wenn er mal die 1 nicht drauf hatte. Aber warum haben wir ihn jetzt auf Platz 2 gewertet? Also gefühlt müsste er natürlich auf Platz 1 als Weltmeister stehen, und viele, viele Manöver und seine Kaltschnäuzigkeit, die haben das natürlich auch untermauert. Also er ist jemand, der geht keine Kompromisse ein auf der Strecke, den musst du erstmal überholen, und da musst du auch irgendwie alles aufbieten, was du kannst, damit er dich nicht überholt. Und du musst auch erstmal schauen, dass du nicht hinter ihm landest in der Startausstellung, weil der Typ hat ein Abo auf die Pole Position, wenn du ihm das richtige Auto hinstellst. Ja, aber er hat natürlich auch das ein oder andere Mal über das Ziel hinausgeschossen. Und vor allem erinnern wir uns da zum Beispiel an Österreich, das Duell mit Lando Norris, wo auch, muss man immer wieder dazu sagen, Lando Norris nicht ein komplettes Unschuldslamm war. Das wollen wir auch gleich mal vorweg schicken. Aber die haben wir halt schon recht stark gewichtet. Auch Mexiko war so ein Fall, und das hat den Schnitt dann doch ein bisschen runtergezogen. Und das soll aber gar nicht davon ablenken, dass er aus dem Auto unfassbar viel rausgeholt hat. Ja, der Red Bull, der war am Anfang der Saison auf jeden Fall das beste Auto. Das hat man dann ja auch gesehen, als es gerade so weiterging wie 23, wie er da mit gefühlt jedem Rennen 20 Sekunden oder ähnlichen Vorsprüngen dann irgendwie ins Ziel gekommen ist. Der Einzige, der da am Anfang noch mithalten konnte, war paradoxerweise Sergio Perez. Das war dann aber auch schnell vorbei, und dann sah es erstmal so aus, als ob das alles wieder so langweilig werden würde. Also natürlich nicht als Max Verstappen-Fan, aber für alle anderen, die gehofft haben, da wird wohl ein bisschen mehr passieren. Wie eben die Saisons davor, ist dann nicht so gekommen, und irgendwie doch, weil er hat dann natürlich das Ganze so gut verwaltet mit seiner ganzen Klasse, dass der Abstand zu Lando Norris dann zwar immer mal wieder ein bisschen weniger geworden ist, dann aber auch wieder ein bisschen mehr, und Lando Norris war da einfach zu unkonstant. Muss man auch sagen, auf relativ hohen Niveaus, sonst wäre er nicht auf Platz 1 gelandet. Da wird dann Dave gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wir sind noch bei Max Verstappen, und das musst du erstmal schaffen. Also viele Fahrer im Feld fallen mir nicht ein, die mit einem abbauenden Auto dann so ruhig bleiben, so souverän das Ganze runterziehen, runterfahren sozusagen. Natürlich mit dem einen oder anderen Wutausbruch, den wir auch von ihm kennen, aber ich denke, viele Leute finden ihn auch deswegen auch sympathisch. Ich persönlich finde ihn in den Situationen nicht unbedingt sympathisch, aber mir gefällt sehr, dass er kein Blatt von dem Mund nimmt, dass er keiner von denen ist, die irgendwie vor der Kamera anders aufzutreten scheinen als irgendwo anders. Also er ist immer konsistent, man weiß, woran man ist bei ihm. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Und man merkt auf jeden Fall in jedem einzelnen Interview und jeder Aussage von ihm, dem geht es nur ums Racing. Wir müssen es nicht nochmal extra sagen. Er macht ja dann auch nebenher noch seine Sim-Racing-Geschichten, und der atmet das ganze Ding. Also der schläft, atmet, isst Formel 1 Rennsport wie vielleicht kein anderer Fahrer vor ihm in der Geschichte. Mhm. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Bin sehr gespannt, und dann daran zu denken, dass er auch selber gesagt hat, das wird er nicht irgendwie machen, bis er irgendwie 40 ist. Also jetzt nicht wörtlich, aber er denkt schon auch drüber nach, vielleicht in wenigen Jahren dann schon auch aus der Formel 1 auszusteigen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das dann so kommen wird oder nicht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, wenn er auf dem Niveau ist. Dann wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr trauriger Tag, weil so einen Fahrer willst du natürlich im Grid haben.
Unbedingt. Du hast das meiste schon gesagt. Ich würde gerne noch anfügen, dass er die Rekordanzahl an Doppel-10-Bewertungen geholt hat bei uns. Also so kritisch wir mit dem Max auch manchmal da umgehen, ja, an seiner fahrerischen Exzellenz, da gibt's überhaupt nichts zu rütteln, ja. 7-mal hat er sich eine doppelte 10 abgeholt bei uns in diesem Jahr.
Unglaublich eigentlich,
das, ne? Ja, trägt natürlich auch dazu bei, stark, dass er dann sehr weit vorne landet. Gab aber ein paar Durchhänger, ja, in Monaco hat er nur 7 und 7 Punkte bekommen, ja. Das ist halt auch brutal. Baku, ja. Abu Dhabi waren es jeweils nur 6 Punkte sogar von uns. Und in Ungarn hat er sogar nur 5 bekommen. Da gab es ja auch dieses Foul gegen Lewis Hamilton, als er sich da brutal an Lewis Hamilton vorbeiboxen wollte, ihn dabei mehr oder weniger halt mitgenommen hat. Und er hat sich noch angelegt mit seinem Renningenieur. Das hat uns nicht so imponiert. Aber fahren kann der Kollege, meine Güte. Da bin ich auch mal gespannt, wie das da weitergeht. Red Bull scheint jetzt nicht gerade die stabilste Plattform zu sein aktuell, ja. Was da noch alles passiert, wer da kommt und geht und wer da neben ihm im Cockpit sitzt. Alles sehr ungewiss. Ich glaube, dem Max wird's wurscht sein, der zieht sein Ding durch und wird alles und jeden im Grund und Boden fahren, solange er es halt kann. Und dann irgendwann sagt er, er hat keinen Bock mehr. Das wird tatsächlich ein trauriger Tag, da stimme ich dir absolut zu, denn fahrerische Exzellenz, die sehen wir natürlich sehr, sehr gerne.
25 übrigens, ja. Da wäre ich sehr gespannt, wenn der Red Bull nicht mehr so gut laufen sollte und vielleicht wirklich nur noch drittbestes Auto ist oder so, dann können wir so einen Verstappen wieder sehen, der vielleicht so Schumacher-Dinge macht. Ja? Das war ja auch oft so, dass der aus unterlegenen Autos dann plötzlich dann doch noch irgendwie bis zum letzten Rennen dann im Saisonfinale um die Weltmeisterschaft gefahren ist.
Na.
Und das war natürlich auch super spannend. Ne? Also sowas will man dann natürlich auch sehen und für die Max Verstappen-Fans wäre so gesehen auch nichts verloren, wenn bis zum Ende die Chance noch da ist, aber halt nicht so überlegen wie in den letzten paar Saisons.
Na, ja, wir dürfen nicht vergessen, er hat hauptsächlich aus den ersten, 5, 6, 7 Rennen in dieser Saison gezehrt. Ja, da hat er ja wirklich abgeliefert. Er hat, ich glaube, 7 Rennen gewonnen zu Saisonbeginn. In Melbourne ist er ausgefallen mit diesem dubiosen Bremsdefekt, als seine Bremse da das Brennen angefangen hat. Das war weniger imposant, aber ansonsten hat er wirklich alles wieder weggenagelt. Da dachten alle, 2023 reloaded, jetzt gewinnt der Verstappen alle 24 Rennen oder 23 dann nur noch nach dem Defekt. Aber ja, so kam es nicht, denn er hatte einen formidablen Gegenspieler und dieser Gegenspieler landet folglich und ganz logisch dann auf Rang 1 unserer Fahrernoten in diesem Jahr. Die Rede ist natürlich von Lando Norris. Es ist einigermaßen knapp. 8,66 Punkte im Schnitt für Lando Norris. Verstappen hatte 8,33. Du hast es gerade schon gesagt. Ja, es ist insofern jetzt einigermaßen kontrovers, als dass natürlich viele Lando Norris nicht so stark gesehen haben. Er ist kein Weltmeistermaterial, hört man da. Und er ist zu weich und zu schwach und lässt sich sogar von seinen Teamkollegen auf der Nase rumtanzen. Was haben wir nicht alles gehört in dieser Saison? Vieles davon hat er sogar selbst bestätigt und ganz sachlich auch immer reflektiert. Ja, und das ist, da kommen wir dann schon zu einer Eigenschaft, die mir dann wieder sehr gut gefallen hat, ja, alle Fehler, alle fragwürdigen Duelle, alle Situationen, wo mehr drin gewesen wäre, hat er relativ schnell, meistens sogar wirklich nach dem Rennen im Interview dann direkt richtig analysiert, hat immer eingestanden, wenn eine Teilschuld auch bei ihm lag und hat immer gesagt, er muss sich da verbessern, er muss da noch optimieren, er ist da noch nicht ganz auf dem Niveau und. Mag der ein oder andere als Schwäche auslegen, ich sehe es irgendwie anders. Ja. Ich finde, es ist eine große Stärke da, sehr schnell, sehr analytisch zu reflektieren, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das hat er gemacht. Jetzt muss er dann den Wort natürlich auch Taten folgen lassen und im kommenden Jahr dann beweisen, dass er aus den Fehlern dieser Saison gelernt hat. Hoffen wir für ihn, dass der McLaren nächstes Jahr auch gut geht und ihm da einen Titelkampf ermöglicht. Dann kann er allen beweisen, was er gelernt hat. Dann schauen wir mal, ja. Zu was es reicht, auf jeden Fall. Er war nicht fehlerfrei, er war nicht immer auf der Höhe seines Schaffens dieses Jahr, das haben wir jetzt schon gesagt. Trotzdem war er über die gesamte Saison zwar sehr konstant, immer nah dran an seinem Optimum, ja, am Optimum des Autos. Eigentlich ging es nur in den ersten paar Rennen ein bisschen mäßig dahin, als der McLaren eben noch nicht so gut war. Aber spätestens ab Miami, als er dann seinen ersten Sieg geholt hat, war er eigentlich immer vorne dabei und immer am oberen Limit des Autos unterwegs. Und zwar sehr konstant. Das kann man natürlich nicht leugnen. Ja. Er hat jetzt gemerkt dieses Jahr, die Luft an der Spitze der Formel 1 ist natürlich sehr dünn. Ja, wenn man da plötzlich wirklich um Rennsiege und potenziellen WM-Titel gegen Max Verstappen fährt, dann ja, sind die Ellenbogen auch besonders spitz, die da ausgefahren werden. Hat er gesehen, gerade in Österreich zum Beispiel, haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, die Situation, da gab es rundenlang ein Duell mit Verstappen und da konnte er sich mal anschauen, ja, auf welchem Niveau man da operieren muss, wenn es um die Wurst geht. Bin gespannt, ob er da wirklich draus gelernt hat und wie er es umsetzen kann.
Eine Sache möchte ich noch kurz einfügen.
Ja,
korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber er war ja, glaube ich, zwischenzeitlich auch der Fahrer in der Saison, vielleicht jetzt auch am Ende der Saison, ich habe die Statistik nicht zur Hand, der die meisten Start-Ziel-Siege von der Pole Position eingefahren hat. Und hätte man ja eher gedacht, wäre Max Verstappen gewesen. Ich glaube, das war zwischenzeitlich Lando Norris. Müsste ich nochmal rauskramen.
Da bin ich mir nicht sicher.
Das hatten wir irgendwo zumindest mal in irgendeiner Folge mal besprochen. Ja, bilde ich mir ein.
Das sollten wir mal verifizieren.
Schauen wir nochmal drauf. Ihr könnt uns ja vielleicht auch in den Kommentaren sagen, ob ich da gerade falsch irgendwie was im Kopf habe oder nicht. Aber bitte mir ein.
Sehr gern. Aber einige Statistiken kann er ja trotzdem mal einwerfen. 8 Pole Positions insgesamt in diesem Jahr. 4 Siege hat er sich geholt insgesamt und 13 Mal stand er auf dem Podium. Also war definitiv die stärkste Formel-1-Saison seiner Karriere bisher. Und natürlich war auch sein Beitrag zum Konstrukteurstitel für McLaren groß, ja, riesig. Der erste Konstrukteurstitel seit 1998 für die Mannschaft. Unfassbar eigentlich, ja, wenn man bedenkt, wie oft McLaren an der Spitze rumgefahren ist in den letzten 20, 25 Jahren. Und trotzdem hat es nie zu einem Konstrukteurstitel gereicht. Komplett verrückt. Und die schlechtesten Wertungen tatsächlich, muss ich aber auch mal kurz verifizieren, ob das so ist. Es ist tatsächlich so. Das ist ja unglaublich. 7 Punkte haben wir ihm gegeben in den ersten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien. Das waren die schlechtesten Wertungen von Lando Norris im ganzen Jahr. In unseren Fahrerwertungen, muss man sich auch mal vorstellen.
Er hat einfach keine krassen Ausreißer gehabt. Ne? Und ich meine, selbst die Rennen, wo wir dann gesagt haben, okay, er hat dann seine Pole Position am Start weggeschmissen und sich von Verstappen dupieren lassen oder dann ist man vielleicht mal der Piastri vorbeigefahren oder so. Mhm. Oder ein Manöver gehabt, ich kann mich auch noch erinnern, da wo er beim Restart war, glaube ich, in Brasilien dann den Ausrutscher hatte und dann ein paar Positionen verloren haben. Das war, glaube ich, sogar das Krasseste irgendwie diese Saison. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren auf YouTube dann auch korrigieren, aber er hat halt so kleine Schlenker drin gehabt, die ihn dann ultimativ dann auch, natürlich deswegen, weil der McLaren erst relativ spät kompetitiv war dann in der Saison sozusagen, also zu spät, um dann halt von vornherein dann irgendwie mitkämpfen zu können. Aber es waren dann eher so diese kleinen Sachen, die sich dann halt ausgewirkt haben, weil er halt diesen riesen Rückstand dann auch irgendwie aufholen musste. Waren nie so die ganz großen, groben Schnitzer irgendwie drinnen. Wie gesagt, ich kann es selber fast nicht glauben, aber wir haben ihm da nie schlechter als ein 7 gegeben. Das heißt also, er hat wirklich seine Sache immer ausnehmend gut bis halt wirklich die Spitze gemacht. Also irre.
Wenn irgendwas war, haben wir natürlich mal Punkte abgezogen. Klar. Und das auch entsprechend begründet. Aber es war halt nie so dramatisch und nie so schlimm, dass es halt wie bei einem Sergio Perez da mal eine 3-Punkte-Wertung nur war oder so. Oder
ne, wie bei einem Hamilton, der auch ab und zu mal 3-4 bekommen hat. Also
ja. Also er hatte kein Gurkenwochenende und ich denke, am Ende des Tages ist es genau diese Konstanz, die Lando Norris tatsächlich zum im Kreisfahren Champion 2024 macht. Das darf man jetzt auch, ne? Applaus.
Wir wissen darf ja, dass Lando Norris auch so sagen. Öfters mal auf Social Media mal irgendwelche Sachen liked, wenn der jetzt noch Deutsch sprechen könnte und das wäre natürlich cool. Lieber Lando, wenn du das gesehen hast, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Wir posten einfach. Lando Norris im Kreisfahren Champion 2024, das liked er bestimmt.
Hundertprozentig.
Nee, wie gesagt, konstant vorne dabei, konstant sehr, sehr gute Leistungen mit einigen kleinen Wellenbewegungen, wenn er die noch abstellt, wenn der McLaren nächstes Jahr auch ein sehr gutes Auto ist und zwar ab dem ersten Rennen schon idealerweise.
Ja,
das ist
richtig, ja.
Dann wird es ein sehr, sehr heißer Fight und ich glaube, das haben wir schon sehr oft in dieser Episode gesagt. Ihr merkt es ein bisschen vielleicht, ganz, ganz klitzekleines bisschen. Wir freuen uns ungemein auch aufs nächste Jahr. Werden euch aber trotzdem noch in der Formel 1 freien Zeit mit reichlich Content versorgen.
Oh ja.
Keine so L-langen Schinken wie jetzt diese Episode. Die ist ja doch ein bisschen eskaliert, Sebastian, aber...
Muss jetzt auch mal sein, ne? Das war der große Saisonrückblick sozusagen.
Genau. Genau.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Ich habe dadurch jetzt umso mehr Lust auf die nächste Saison bekommen, weil wenn man jetzt mal sieht, wie viele Fahrer eigentlich auf einem hohen Niveau unterwegs waren oder wie viele dann auch teilweise underperformed haben aus Gründen, beispielsweise Lewis Hamilton, wie viele vielleicht noch besser werden können, zum Beispiel George Russell, der eh schon auf einem hohen Niveau operiert. Und dann noch überlegt, wie eng das Feld insbesondere in den letzten drei Rennen oder im allerletzten Rennen beieinander war. Boah, da habe ich richtig, richtig Lust auf 25. Ja.
Wir werfen noch eine Handvoll Rookies ins Gemisch. Das wird auch noch sehr spannend.
Witzige Mischung,
das wird großartig. Damit ihr nichts verpasst, meine Lieben, lasst uns doch sehr gerne ein Abo da, hier auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir haben immer noch wirklich einen Haufen Specials für euch, ein paar richtig spannende Folgen, gut ein Dutzend oder sogar mehr Skripte befinden sich schon in unserem Ordner. Die müssen wir nur noch umsetzen. Nur noch in Anführungsstrichen. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Dann werdet ihr informiert, wenn es neuen Content von uns gibt. Und wir planen Großes. So viel kann ich euch verraten. Und damit geht mir jetzt auch tatsächlich das Wasser aus und meine Stimme. Ich nehme noch einen Schluck feinstes Nürnberger Leitungswasser, selbst gesprudelt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Da sind wir ja gerade mittendrin, je nachdem, wann ihr die Folge anguckt. Und bleibt uns treu, ganz viel Spaß. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis bald. Tschüss.